Apostelgeschichte 9, 1 bis 31. Ich lese jetzt erst einmal den ersten Abschnitt und dann den zweiten. Wenn jemand mitlesen will, Apostelgeschichte 9, 1 bis 31. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit der Anhänger des neuen Weges Männern, Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Siehe auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Er hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht, von den Hohenpriestern alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage, vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es ihm von seinen Augen wie Schuppen. Und er wurde wieder sehend, und er stand auf und ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Erst einmal bis hierher. Es geht also heute um die Bekehrung des Saulus. Oft wird gesagt, er wurde vom Saulus zum Paulus. Das stimmt so eigentlich nicht ganz. Aber dazu kommen wir später noch. Joe hat zuletzt dem bis dahin relativ unbekannten jungen Saulus kurz vorgestellt, als es um die Steinigung des Stephanus ging. Könnt ihr euch noch erinnern? Dort trat er das erste Mal in Erscheinung. Als es um die Steinigung des Stephanus ging. Ich habe der Predigt heute den Titel gegeben: Mit voller Kraft. Ich habe das unterteilt in 3 Abschnitte. Der erste Abschnitt lautet: Mit voller Kraft in die falsche Richtung. Der zweite Abschnitt lautet: Mit voller Kraft gestoppt. Und der dritte Abschnitt wird lauten: Mit voller Kraft in die richtige Richtung. Beginnen mit dem ersten Punkt: Mit voller Kraft in die falsche Richtung. In Apostelgeschichte 7 lasen wir, dass Saulus bei der Steinigung des Stephanus dabei war und Gefallen daran fand, dass man ihn hinrichtete. Er war als Zeuge dabei und passte sogar auf die Kleider der Peiniger auf, mit denen er unter einer Decke steckte. Eigentlich schlimm, dass jemand Gefallen daran findet, dass ein anderer umgebracht wird. Wir sehen das jetzt auch in der Ukraine. Saulus hatte also einen tiefen Hass auf die Christen und suchte die Gemeinde sowohl in Jerusalem als auch anderswo zu zerstören. Er ging von Haus zu Haus und schleppte Männer und Frauen fort, um sie ins Gefängnis werfen zu lassen. Auch Frauen ließ er verschleppen, um sicherzugehen, dass sie sich nicht weiter großartig vermehren. Außerdem war es bereits seinerzeit so wie heute, dass Frauen oft tiefgläubiger waren als Männer und dass durch sie vielleicht noch mehr zum Glauben gekommen werden. Auch scheute er nicht davor, diese umbringen zu lassen. Hat er auch bereits veranlasst und getan. Wir wollen nun betrachten, wer dieser Eiferer gegen die Christen eigentlich wirklich war und woher er kam. Der Joe hat es ja beim vorletzten Mal kurz angerissen, möchte euch da noch einige Erläuterungen geben. Es gibt allerdings nicht sehr viel Überliefertes, wie sein Leben bis dahin verlief, bevor er zum Christenverfolger wurde. Saulus war sein hebräischer Name, dem ihm sein Vater nach dem König Saul gegeben hat. Und Paulus war sein römischer, sein lateinischer Name. Und das heißt der Kleine. Paulus heißt der Kleine. Saulus lebte in Tarsus in Syrien, einem Zentrum der griechischen Bildung. Es gab dort angeblich 3 Universitäten. Tarsus war also eine Stätte der Bildung. Er kam aus einem sehr angesehenen, gut gebildeten Elternhaus, das war auch wohlhabend gewesen sein dürfte. Und vor allem, er besaß das römische Bürgerrecht, was ganz was Besonderes war in der damaligen Zeit. Er konnte zum Beispiel nicht einfach ausgepeitscht werden, ohne dass nicht ein Beschluss darüber gefasst wurde und dergleichen. Und genoss ganz, ganz viele Privilegien. Er muss wohl länger in Jerusalem gewesen sein, wo er unter dem Rabbi Gamaliel des Älteren in der jüdischen Kultur erzogen wurde. Als junger Mann erhielt er bereits offiziell die Vollmacht, von den dortigen Behörden die Verfolgung der Christen in die Hand zu nehmen. So ein junger, eifriger Mann nimmt das in die Hand. Ich verfolge jetzt die Christen, weil das, was die erzählen, das gefällt mir nicht. Er war auch ein Mitglied in einer Synagoge. Seine Familie dürfte auch gute Kontakte gehabt haben zu den dortigen Behörden, da er dort ein- und ausgehen konnte, wie er wollte. War auch was ganz was Besonderes, durfte auch nicht jeder. Die äußere Erscheinung des Paulus kam nach Zeugnissen der Apostel nicht besonders eindrucksvoll gewesen sein. Er war ein Mann von kleiner Statur, mit wenigen Haaren auf dem Kopf, hatte wohl ein wenig krumme Beine, war aber von guter körperlicher Konstitution. Er hatte wohl auch eine gebogene Nase und zusammengewachsene Augenbrauen. Also nicht gerade ein Idealbild eines damaligen Mannes zur römischen Zeit. Aber das spielt bei Gott keine Rolle. Woher kam dieser tiefe Hass auf die Christen? Für Saulus war es aufgrund seiner jüdischen Erziehung ein Gräuel zu hören, was diese Christen da so von sich gaben, was sie über die Menschen und über Gott sagten. Jesus sagt, kein Mensch ist gut, nicht einer. Alle sind Sünder, die der göttlichen Hilfe bedürfen. Alle. Paulus selber hatte eine Art jüdischen Optimismus, den Juden auch heute noch haben, wo er zwar sah, dass der Mensch durch die Sünde ein wenig beschädigt ist, aber durch gute Werke und das Einhalten der vielen jüdischen Gesetze und dergleichen gerechtfertigt ist. Das glaubte er. Die Juden inklusive Paulus glaubten und glauben es bis heute. Wenn sie nach den jüdischen Gesetzen leben, wird es für sie gut ausgehen. Man kann also anhand ihrer Vorstellungen ein gottgefälliges Leben führen und sich dadurch den Himmel verdienen. Das glaubten sie. Die Christen jedoch behaupteten genau das Gegenteil. Jesus sprach von den bösen Herzen, aus denen böse Gedanken und böse Taten hervorgehen. Das gefiel ihm gar nicht. Ein Herz, das sich selber am meisten liebt, das sein eigener Herr bleiben will, bei dem Gott lediglich eine Nebenrolle spielt. Ein Pastor hat einmal gesagt, um ihrer Religiosität wegen kommen viele Menschen nicht zum Glauben an Jesus Christus. Sie meinen, sie seien fromm, genug auch mit der normalen, landläufigen Religiosität, die man ebenso hat. Wenn sie sich einmal in einen Gottesdienst reinsetzen, ab und zu mal das Vaterunser beten und hin und wieder gute Werke tun, das wird reichen. Und der Vater wird sie dann schon in den Himmel lassen. Dass dies aber nicht reichen wird ohne Jesus Christus und sein Erlösungswerk am Kreuz, das wollen viele einfach nicht wahrhaben, obwohl sie ein Leben lang Zeit haben, dies zu erkennen. Jesus gibt sich jedem zu erkennen, in welcher Form auch immer. All diese Gegensätze konnte Paulus überhaupt nicht ertragen. Dadurch dieser tiefe Hass gegen diese sogenannte neue Bewegung, gegen diese neue Sekte, gegen diese, ja, ich weiß auch nicht, wie er das alles bezeichnet hat. All diese Gegensätze konnte Paulus nicht ertragen. In Kapitel 9, Vers 1 lesen wir, dass er sich schnaubend und mit Mord drohend eine Vollmacht der jüdischen Behörden geholt hat. um dann nach Damaskus zu ziehen und dort die Christen zu ergreifen, die dieser Lehre nachliefen, und sie in Jerusalem ins Gefängnis zu bringen oder, wenn nötig, auch umzubringen. Er bezeichnete sie als Anhänger des neuen Weges, denen er mit allen Mitteln versuchte, diesen für ihn unverständlichen Glauben auszutreiben. Er war voller Hass auf sie. Schrecklich. Sie entsprachen so ganz nicht seinem bisherigen religiösen Verständnis. Überhaupt nicht. Die Botschaft der Christen war eine völlig andere. Gott hat seinen Sohn als Menschen auf die Erde geschickt, um die Strafe für unsere Schuld zu tragen. So schlimm steht es um uns, dass dies nötig ist und war. Der Messias wird gekreuzigt werden und am Holz hängen wie ein Schwerverbrecher, um uns zu retten. Hä? Das kann es doch nicht sein, dachte er sich. Das kann doch nicht der wahre Gott des Alten Testaments sein, für den er sich bisher so mit voller Kraft eingesetzt hat. Nein, das entsprach so gar nicht seiner jüdischen Kultur, seiner jüdischen Erziehung. Das passte überhaupt nicht. Er musste schnell dorthin, um die Ausbreitung dieser Sekte dort in Damaskus aufzuhalten. So machte er sich also mit seinen Gefährten auf den Weg nach Damaskus. Ich habe da einige Auslegungen gelesen, ob sie jetzt zu Fuß unterwegs waren oder auf Esel ritten oder hoch zu Ross. Ich denke, sie waren hoch zu Ross, weil sie waren ja auch mit einer Aufgabe betraut, wo ihnen wahrscheinlich die Verantwortlichen da Pferde zur Verfügung gestellt haben. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so wichtig. Er ist auf dem Weg nach Damaskus, um sich dieser Abtrünnigen anzunehmen. Die Christen, die dort lebten, hatten nun große Angst, da sie wussten, wie es einigen ihrer Glaubensgeschwister bereits ergangen ist. Und sie erfahren haben, dass Paulus auf dem Weg in ihre Stadt ist. Wen würde es diesmal treffen? Sie hatten Angst. So reitet er also hoch zu Ross, ich bleibe mal dabei, voller Selbstbewusstsein und Tatendrang gegen Damaskus, um seinen Auftrag zu erfüllen. Er war fest entschlossen, diesen zu erfüllen. Nahe Damaskus geschieht es dann. Es umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel her und es riss ihn zu Boden auf die Erde. Das erinnert uns irgendwie an das helle Licht, das die Hirten gesehen haben, als Jesus auf die Welt kam und geboren wurde. Hier kann man auch schön sehen, wie nahe Himmel und Erde beieinander sind, wo aus dem Nichts dieses unvorstellbar grelle Licht leuchtete. Was Göttliches eben. Es riss ihn je zu Boden und er hörte eine Stimme, die sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saul wusste gar nicht, was ihm geschah. Damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Und wer da zu ihm spricht: Herr, also Kyrios, wer bist du? Fragt er. Er sagte nicht einfach: Wer bist du? Sondern: Herr, wer bist du? Er war durch dieses noch nie gesehene Ereignis so überwältigt, dass er gar nicht anders konnte. Es war etwas Göttliches, das ihn sofort dazu veranlasste, Herr zu sagen. Jesus antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Okay. Jesus hat jetzt Jesus verfolgt? In dieser Aussage von Jesus sieht man, wie sich Jesus mit seiner Gemeinde identifiziert. Wer seine Gemeinde, seine Jünger angreift, der greift ihn an. Also wenn wir angegriffen werden, wird Jesus auch angegriffen. Das heißt für uns heute, wenn wir als wiedergeborene Christen, als Nachfolger Jesu angegriffen werden, wird auch Jesus angegriffen, der unser Haupt ist. So sehr identifiziert er sich mit uns, mit seiner Gemeinde. Es ist einfach schön, das zu wissen. Wir kommen jetzt zum zweiten Punkt, der da lautet: mit voller Kraft gestoppt. Saul, der noch kurz vorher voller Stolz und Eifer unterwegs war, wird nun plötzlich gestoppt, liegt hilflos am Boden und weiß nicht so recht, was sich da gerade ereignet. Er, der große Macher, der voller Entschlossenheit seine Mission dort erfüllen wollte, macht sozusagen unverhofft eine Vollbremsung. Voll in die Eisen. Man setzte sehr große Hoffnung in ihn, da er mit großer Entschlossenheit und Legitimation von höchster Stelle unterwegs war. Sitzt nun am Boden im Staub und kann nicht weiter. Welch ein jämmerliches Bild. Jetzt müsste Jesus eigentlich sagen: Saul, du hast schon viele aus der Gemeinde verfolgt, verletzt, gedemütigt und getötet. Nun muss ich dich dafür bestrafen, was du ihnen, also mir, angetan hast. Doch was macht Jesus? Bestraft er ihn? Nein. Er erteilt ihm einen Auftrag. Geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst, was du tun musst. Seine Weggefährten waren zwar dabei, hörten zwar die Stimme oder etwas Ähnliches, konnten aber nichts verstehen, geschweige denn was sehen. Aber sie wussten, dass sich da was ereignet, weil das Licht einfach sehr, sehr hell gewesen sein muss. Saulus steht auf und merkt, dass er nicht mehr sehen kann. Seine Gefährten müssen ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Welch ein Bild! Was für eine Symbolik! Saulus, der selbstbewusste Christenverfolger, wird vom Himmel her umleuchtet, vom Pferd zu Boden gerissen und von Jesus angesprochen, warum er ihn verfolgt. Er selber kann nichts mehr ausrichten, er ist völlig machtlos und muss sich von Helfern wie ein Kranker, ein Blinder, ein völlig Hilfloser nach Damaskus führen lassen, an der Hand. Er wird wahrscheinlich auch nicht mehr reiten, wird er wahrscheinlich noch gekonnt haben, er muss das ja halt festhalten. Er, der die Macht hatte, Christen zu verfolgen, einfach zu deportieren, über ihr Schicksal zu entscheiden, ist nun völlig handlungsunfähig. Welch ein Bild. Abrupt gestoppt, Vollbremsung. Aber was geschieht hier eigentlich wirklich? Paulus, der große Stratege, als Christenverfolger, zu nichts mehr imstande. Sein Stolz, sein Selbstbewusstsein, seine eigene Stärke und seine bisherige Religiosität, alles zerbricht. Binnen eines Augenblicks. Paulus muss erkennen, dass er sich bis hierher etwas vorgemacht hat. Er muss erkennen, dass Jesus der angekündigte Retter ist, den auch er benötigt, um nicht verloren zu gehen, um nicht die Ewigkeit in der Trennung von Gott verbringen zu müssen, um nicht in der Hölle zu landen. Jesus hat es ihnen im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen geführt. Er musste einsehen, dass er die Heilstat Jesu am Kreuz von Golgatha benötigt, um mit dem heiligen Gott versöhnt zu werden, um Frieden mit Gott zu erlangen. Nicht Frieden auf Erden zu erlangen, sondern um Frieden mit Gott zu erlangen. Es fehlte ihm vorher an der nötigen Gottesfurcht. Er hat Gott nicht gefürchtet. Er hat gedacht, ach, das wird schon irgendwie gehen. Was wir da machen, ist gut. Das glauben heutzutage auch ganz viele. Aber dem ist nicht so. Steht in der Bibel alles eindeutig geschrieben. Man muss es nur nachlesen. Er meinte, wie fast alle seine jüdischen Brüder, dass er durch die mosaischen Gesetze und gute Werke und Taten vor Gott bestehen kann. Wozu sollte jemand stellvertretend für ihn sterben, um ihn aus dieser Sündhaftigkeit herauszuretten? Wozu das Ganze, dachte er sich. Wozu der Kreuzestod Christi und seine Auferstehung? Das brauchen die stolzen Juden mit ihrem eigenen Selbstverständnis doch gar nicht. Viele leider bis heute nicht, denn die meisten von ihnen haben bis heute nicht begriffen, dass Jesus bereits da war, die Erlösungstat vollbracht hat, auferstanden ist und nun zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt, von wo aus er ein weiteres Mal auf die Erde kommen wird. Vielleicht kennt der eine oder der andere die wahre Geschichte der jungen Frau Joni Eriksson, die bei einem Badeunfall querschnittgelähmt wurde und die qualvolle Situationen mitgemacht hat, die sie fast zerbrechen ließen. Doch sie hatte auf den Herrn vertraut, auch im Rollstuhl, auch mit ihrem Leid, und hat einmal den eindrucksvollen Satz gebraucht: Lieber sitze ich mit Jesus in diesem Rollstuhl, als dass ich ihm mit gesunden Beinen ein Leben lang davongelaufen wäre. Welch eine Aussage in Bezug auf die Ewigkeit. Sie hat es erkannt, auch obwohl es ihr nicht gut ging, aber sie hat auf den Herrn vertraut, auch in ihrer schwierigen Situation. Was wir da vorhin gehört haben, entsprach also so gar nicht den Vorstellungen von Paulus und seinem bisherigen Verständnis seiner Religion. Durch diese Vollbremsung hat Jesus ihn davor bewahrt, verloren zu gehen. Jesus gab im Vers 6 also den Befehl: Steh auf und geh nach Damaskus, da wird man dir sagen, was du tun musst, was du tun sollst. Was passiert hier eigentlich wirklich? Das Entscheidende dabei war nicht, dass er nun nichts mehr sah. In seinem tiefsten Inneren vollzieht sich ein Wandel, mit dem er gar nicht gerechnet hat. Abrupt. Das ist jetzt bestimmt nicht bei jedem von uns so gewesen, dass er so abrupt gestoppt wurde in seinem weltlichen Leben und zum Herrn kam. Bestimmt war es bei jedem irgendwie anders, aber in dem Fall hat es daher so entschieden, weil er Paulus als sein Werkzeug gebrauchen wollte, wie wir ja wissen. Paulus wird je gestoppt. Seine eigene Stärke, seine Religiosität, sein Stolz zerbricht. Paulus war ja nicht oberflächlich in seinem Handeln. Er hat sich für seine Sache voll eingesetzt, als er die Christen verfolgt hat. Er war überzeugt davon, dass er das Richtige tut. Nicht oberflächlich, sondern mit voller Kraft war er unterwegs. Er wurde also nach Damaskus geleitet, konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht, wie wir gelesen haben. Es war aber ein Jünger des Herrn in Damaskus mit Namen Hananias, dem Jesus erschien und der mir einen Auftrag gab. Er sprach, hier bin ich, Herr. Er war also einer, der den Herrn Jesus kannte und ihn mit Herr ansprach. Bewusst, mach dich auf den Weg zu einer Straße, die Gerade heißt. Diese Straße gibt es angeblich heute noch, wenn nicht Assad und sein Verbündeter Putin seinerzeit die Straße zerbombt haben. Dort findest du im Hause des Judas einen Mann mit Namen Saulus aus Tarsus, der betet. Gebetet hat er wahrscheinlich vorher auch ganz oberflächlich. Saulus betet, oh welch eine Veränderung. Er betet zu Jesus Christus, den er durch seine Jünger verfolgen ließ. Vorher hat er oberflächlich Psalmen gesprochen und Gott vielleicht nebenbei erwähnt. Mehr schlecht als recht. Nun betet er zum Messias, zum Retter, den er durch diese spektakuläre Begegnung als seinen Retter finden durfte. Später einmal wird Paulus sagen, es ist eine der kostbarsten Wahrheiten, dass Jesus gekommen ist, um Sünder zu retten, unter denen ich einer der schlimmsten war. Bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Jeder, egal mit welcher Vergangenheit, der erkennt und bekennt, dass er ein Sünder ist, Buße tut, wird die Gnade des Herrn empfangen. Jeder, wenn er umkehrt und Jesus sein Leben übergibt, ihm nachfolgt. Hananias aber fängt sofort an zu zweifeln, menschlich, logisch, und meint, Herr, ist das nicht der, der in Jerusalem deinen Namen, deinen Heiligen viel Böses angetan hat? Und hier hat er auch die Vollmacht mit, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen, als ob Jesus das nicht wüsste. Sind wir nicht oft auch so wie Hananias? Der Herr legt uns einen Auftrag aufs Herz und wir fangen sofort an zu zweifeln, nach Ausreden zu suchen, um diese nicht ausführen zu müssen. Wir haben keine Zeit, das ist nicht so meins. Bestimmt gibt es Brüder und Schwestern, die das besser und schneller können. Ich kann nicht verbindlich zusagen, ob ich dabei bin. Soll es doch ein anderer machen? Ich habe nicht die Geistesgabe dazu. Das können andere besser. Doch Hananias fasst sich ein Herz, da der Herr ihm die Angst nahm und ging dorthin, wo der Herr ihn hingeschickt hat. Er ging ins Haus des Judas, sah Saulus dort sitzen, immer noch blind und spricht. Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Weg erschienen ist, fällt euch da was auf? Er nennt ihn Bruder, Bruder Saul. Hananias spricht ihn mit Bruder Saul an. Er war der Erste, der ihn als Bruder angesprochen hat. Wie muss das Paulus gut getan haben, nach dem, was er erlebt hat? Wie schnell das ging. Bruder Saul, er war jetzt einer von ihnen. Wir kommen zum 3. Punkt, der da lautet, mit voller Kraft in die richtige Richtung. Wie schnell das bei Paulus ging. Er fühlte sich auf einmal zu ihnen hingezogen, weil sie sich gegenseitig stärken, ermutigen, aufeinander aufpassen. Sie wollen sich in den Dienst des Herrn stellen, miteinander, so wie wir. Oft kann es aber auch so sein, dass diejenigen, die einem wichtig sind, einem auch mal auf die Nerven gehen können. Das erleben wir auch hier, in den Familien, in der Familie Gottes, aber auch zu Hause. Das war früher schon so in der Apostelgeschichte. Und das ist auch heute nicht viel anders. Nichts Neues unter der Sonne sozusagen. Trotz unserer charakterlichen Gegensätze und oft unterschiedlicher Auffassungen, meistens bei Nebenschauplätzen, Hat es der Herr so vorgesehen, dass wir so zusammenkommen? Das ist kein Zufall, dass wir hier sitzen. Der Herr hat es so vorgesehen. Er hat es so geplant. Trotzdem gehören wir zusammen, um unserem Herrn und Heiland Jesus Christus zu dienen, um uns gemeinsam an der Errettung zu erfreuen und füreinander einzustehen. Einer für den anderen da zu sein, aufeinander Acht zu geben, wissen, wie es dem Bruder, der Schwester geht, nicht so nebenher ein wenig dabei zu sein. Als Teil des Leibes, als Reben auf dem Weinstock, als seine Schafe, wo er der Hirte ist, gehören wir zusammen und Jesus ist das Haupt, unser Weinstock und unser Hirte. Welch tolle Bilder, die da gebraucht werden. Eigentlich ganz einfach zu verstehen und trotzdem machen wir es uns oft unnötig schwer. Manchmal völlig unverständlich. Und trotzdem gehören wir zusammen. Christen sollen sich miteinander in den Dienst des Herrn stellen, gemeinsam. In Vers 11 lesen wir dann, siehe, er betet zu Jesus, den er zuvor verfolgt hat. Es hat eine totale Veränderung stattgefunden. Zu diesem Christus, den er zuvor als Anführer einer Sekte gesehen hat, betet er nun und bittet ihn wahrscheinlich um Vergebung, tut Buße und bekennt ihm seine Sünden. Wenn man überlegt, was das für eine Anzahl gewesen sein muss, wenn man nur die hernimmt, die in Bezug auf die Christenverfolgung angefallen sind, das muss schon eine ganze Litanei gewesen sein. Und all dies hat Jesus ihm vergeben, genauso wie er auch uns vergeben hat, als wir uns zu ihm bekannt haben und sein Kind wurden. Es ist alles weggewischt. In einem bekannten Lied heißt es, allein deine Gnade genügt, seine Liebe, seine Gnade alleine genügt. Wir können nichts dazu beitragen, außer uns ihm ausliefern und ihm nachfolgen. Im Vers 19 lesen wir weiter. Er nahm Speise zu sich, stärkte sich und blieb einige Tage bei seinen neuen Brüdern und Schwestern in Damaskus. Und sofort brannte er danach, das Evangelium weiterzugeben. Der Herr hat ein Feuer in ihm entzündet. Er ging in Synagogen und predigte. Aber nicht wie früher. Sondern er verkündigte, dass Jesus Christus der auferstandene Messias ist, der stellvertretend für unsere Missetaten, für unsere Sünden gekreuzigt wurde, für uns zum Opferlamm gemacht wurde, obwohl er als einziger Mensch völlig sündlos war. Welch eine Liebe uns der Vater im Himmel erweist, dass er seinen einzigen Sohn auf die Erde schickt, geboren von einer Jungfrau Maria, empfangen durch den Heiligen Geist, um uns zu erretten. Er ist die Erfüllung der Schriften des Alten Testaments, wo immer wieder auf ihn hingewiesen wurde. Immer wieder wurde darauf hingewiesen. Wir können es nachlesen. Wie können die Juden dies bloß überlesen oder ignorieren? Sie wollen es einfach nicht wahrhaben. Und wie verdutzt müssen dann die Juden gewesen sein, als sie dies hörten? Er, der einer von ihnen war, predigt nun vom Heiland. Was ist denn mit dem los? Dem sie durch die Gemeinde nachgestellt haben. Sie waren ganz entsetzt und konnten die Welt überhaupt nicht mehr verstehen. Er, der einer von ihnen war, predigt jetzt vom Messias, von Jesus Christus. Was für eine Wandlung muss da stattgefunden haben? Unvorstellbar. Aber der Herr macht es möglich. Ausgerechnet der, der einer der Redelsführer der Christenverfolgung war und der diese bis aufs Blut verfolgte, die diesen Namen angerufen haben, den Namen Jesu. Saulus gewann immer mehr an Kraft und Stärke und predigte weiterhin leidenschaftlich in den Synagogen und er bewies ihnen, dass Jesus Christus der Messias ist. Wie hat er das gemacht? Er erzählte ihnen von der Begegnung mit Jesus auf dem Weg nach Damaskus. Da waren Zeugen dabei und dass ihm Jesus erschienen ist. Auch waren seine Weggefährten, wie gesagt, dabei, die das grelle Licht und dieses himmlische Ereignis miterlebt haben. Das hat mich dann irgendwo an die Auferstehung erinnert, wo viele Zeugen mit dabei waren. Sie sahen und hörten zwar nicht, waren aber dabei, als es Saulus vom Pferd riss und eine Stimme zu Saulus sprach, deren Inhalt für sie jedoch unverständlich war. Gott hat es so eingerichtet, dass sie da nichts verstehen. Weiters bewies er ihnen durch die Schrift, die ihnen ja zur Verfügung stand, dass Jesus als der Retter erscheinen wird. Immer wieder wird darauf hingewiesen in den Prophetien. Er trieb die Juden mit ihren Ansichten mehr und mehr in die Enge. Und was macht man, wenn man in die Enge getrieben wird? Man schmiedet einen Plan. Er hat sie also im wahrsten Sinne des Wortes mit ihren eigenen Schriften vorgeführt. Er hat es ihnen vor Augen geführt, was sie nicht verstehen konnten oder wollten oder was sie überlesen haben, was sie ignoriert haben. Er hat es ihnen gezeigt. Das hat ihnen gar nicht gefallen. Und so hielten sie Rat, wie sie ihn schnell beseitigen könnten, damit er nicht nur mehr, noch mehr Unheil anrichten und noch mehr Volk auf seine Seite bringen kann, die sie mehr und mehr zu Christus bekannten und vor allem ihn erkannten. Sie bewachten Tag und Nacht, wie wir gelesen haben, die Tore, um ihn zu ergreifen und zu töten. Sie hielten sich dabei für besonders schlau. Öffentlich konnten sie es ja nicht so ganz machen, ohne ein großes Aufsehen zu erregen. Es sollte schon irgendwie ein bisschen heimlich passieren. Also haben sie einen perfiden Plan geschmiedet. Die Jünger, seine nunmehrigen Brüder, also die Geschwister im Herrn, haben dies jedoch in Erfahrung gebracht und ließen ihn an einer unbewachten Stelle höchstwahrscheinlich des Nachts in einem Korb die ganz hohe Stadtmauer hinunter und er konnte fliehen. Es hätte nämlich nichts gebracht, wenn er dort als Märtyrer gestorben wäre, da Jesus einen ganz anderen Plan mit ihm hatte, wie wir ja wissen und gelesen haben. Er will ihn als sein Werkzeug haben. Und wenn er jetzt umgebracht worden wäre, dann hätte er kein Werkzeug mehr für ihn sein können und für uns. Wenn man so überlegt, was wir alles nicht in der Schrift überliefert gekriegt hätten, wenn sie Paulus erwischt hätten, die ganzen Paulusbriefe, da würde ganz, ganz viel fehlen. Doch der Herr hat dafür gesorgt, dass ihm nichts passiert. Und er hat die entsprechenden Jünger so zugerüstet, um Paulus als ein Werkzeug für größere Aufgaben gebrauchen zu können. Paulus hat bei seiner Bekehrung eine neue Familie erhalten. Er hat eine neue Familie erhalten. Wie ist das zu verstehen? Er hat eine Gemeindefamilie erhalten, in der er Geschwister gekriegt hat, die mit ihm gemeinsam den Weg mit Jesus gingen. Er war also nicht mehr alleine unterwegs, sondern gehörte nun zur Gemeinde Jesu Christi. Er gehörte dazu, zu ihnen, die er vorher verfolgt hat. So ist es auch bei den meisten von uns. Wir haben eine Familie und bei der Bekehrung haben wir eine zweite Familie dazu bekommen. Die Ortsgemeinde, unsere Geschwister hier. Und diese wiederum gehört zur weltweiten Familie Jesu Christi, der wir verbindlich angehören. Also nicht so la. Wir gehören ihr verbindlich an. Die Bibel hält die Privatfamilie hoch. Sie ist von Gott vorgesehen. Die Familie Gottes ist jedoch keine Sekte, in der alle privaten Bindungen unwichtig werden und man sich der Organisation unterordnet. So ist es von Gott nicht vorgesehen, sondern er will eine intakte Privatfamilie haben und daraus will er dann die Geschwister haben, die sich dann um die Gemeinde, um die Ortsgemeinde kümmern, wo wir dazugehören. Christen sind keine Einzelkämpfer. Paulus war auch kein Einzelkämpfer. Er hatte immer wieder jemanden dabei, sondern Mitglieder der weltumspannenden Gemeinde Jesu, wie ich es bereits erwähnt habe, die sich gemeinsam für den Herrn einbringen. Gemeinsam, nicht jeder für sich selber. Die Gemeinde Jesu ist keine Nebenveranstaltung. Jetzt gehen wir mal kurz Skifahren, dann gehen wir mal schnell in die Gemeinde und dann gehen wir wieder Skifahren. Nein, man geht in die Gemeinde bewusst, um den Herrn anzubeten, um ihn loben, um ihn zu preisen, um die Predigt zu hören, um sein Wort zu hören und nicht, wenn man gerade mal ein Zeitfenster frei hat. Sie ist von Jesus eingesetzt, er hat sie gegründet und uns als Jünger von ihm zusammengetan, wo wir sowohl ihm als auch den Geschwistern gegenüber Verantwortung tragen. Wir tragen Verantwortung füreinander. Wir sind als Bekehrte bereits jetzt hier und auf Erden Bürger des Himmels. Ich möchte das nochmal wiederholen. Wir sind als Bekehrte bereits jetzt hier auf Erden Bürger des Himmels. Herrlich, oder? Verhalten wir uns immer so? Im Vers 26 lesen wir dann, als er nun nach Jerusalem kam, ich glaube, ich habe das vorhin noch nicht vorgelesen, als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn, frei und offen. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus, wo er herkam. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa, Galiläa, Samarien und baut sich auf und lebt in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Sie lebten unter der Furcht des Herrn. Paulus freute sich darauf, zu den Brüdern in Jerusalem zu kommen, da er hoffte, dass sie ihn genauso aufnehmen wie seine nunmehrigen Geschwister in Damaskus. Er war müde, er wollte bei ihnen unterkommen. Es war eine lange Reise, es sind einige hundert Kilometer, die da zurückzulegen waren. Aber er musste aufpassen, da ja die Verfolger hinter ihm her waren. Es hat sich bestimmt auch in Jerusalem herumgesprochen, wer da im Anmarsch war. Die Juden aus Damaskus haben ihnen bestimmt berichtet, was geschehen war. Ihnen war er zwar entkommen, aber sie können ja genauso gut das dreckige Geschäft für sie erledigen, was sie in Damaskus nicht geschafft haben. Sie können ihn ja umbringen für sie. Paulus war also müde von der weiten Reise. Er war müde, musste sich in Acht nehmen, dass man ihn nicht gleich wieder erwischte. Also sehnte er sich mehr und mehr nach seinen Geschwistern dort, nach einer sicheren Unterkunft, um ein wenig auszuruhen, um dann wie in Damaskus voll loslegen zu können mit dem Evangelium, mit der Predigt. Doch was passiert? Sie trauen ihm nicht. Er kommt da an, frisch bekehrt, und sie trauen ihm nicht. Sie haben Angst vor ihm und sie wichen zurück. In Jerusalem hatte er noch nie gepredigt, zumindest nicht über Jesus. Er hatte auch keinen christlichen Freundeskreis und dann die Apostel kam er wahrscheinlich noch nicht richtig heran. Niemand war bereit, ihm richtig zu helfen. Damit hatte er gar nicht gerechnet. Wie enttäuscht muss Paulus gewesen sein. Man kann sich das bildhaft vorstellen, wenn man die Bilder sieht, jetzt zum Beispiel aus der Ukraine. Er hat dort zwar noch seine alten Seilschaften vom Frühjahr, aber die waren jetzt zu seinen Feinden geworden. Da er sozusagen die Seiten gewechselt. Aus ihrer Sicht hat er die Seite gewechselt. Sie waren ihm jetzt also zusätzlich gefährlich geworden. Er war vor der Bekehrung ja einer von ihnen gewesen und wusste genau, wie sie tickten und worauf sie Wert legten. Und nun auf der anderen Seite. Und die Brüder trauten ihm nicht. Sie glaubten, er sei ein Schauspieler, der nur seine Taktik geändert hat, um sie dann von innen heraus zu vernichten. Indem er sich bei ihnen einschlich, das dachten die. Irgendwo ein wenig nachvollziehbar, ein wenig verständlich. Er tat nur so, als ob er bekehrt wäre, um sie dann zu zerstören. Davor gingen sie aus. Sie glaubten, er sei ein Wolf im Schafspelz, die es damals genauso schon so gab, wie sie auch heute vermehrt auftreten. Wölfe im Schafspelz. Ich denke, wir können gut nachvollziehen, wie es ihm ging, wie er sich gefühlt hat. Die alten Glaubensgenossen hat er verloren und die neuen wollten ihn nicht haben. Deprimierend, oder? Welch ein Dilemma. Und dann kommt Barnabas. Er durfte irgendwie erfahren haben, dass Paulus in der Stadt ist und suchte ihn. Als er ihn fand und erfuhr, wie es ihm bis dato ergangen war, muss er sicher sehr erschrocken gewesen sein. Er wird gesagt haben, Bruder Paulus, was haben sie mit dir gemacht? Sie haben dich im Stich gelassen, wo du deren Hilfe doch so dringend hättest gebraucht. An dieser Stelle müssen wir uns auch immer wieder fragen, wo wir uns als Gemeinde, als Geschwister der unterlassenen Hilfeleistung schuldig machen. Sei es innerhalb der Gemeinde, aber auch außerhalb. Wissen wir, wie es unserem frisch Bekehrten geht? Unterstützen wir sie? Oder wie es alten und einsamen Geschwistern geht? Wie sie sich fühlen? Wer braucht Zuspruch oder Hilfe? Interessieren wir uns füreinander? Haben wir Kontakt untereinander und helfen uns, wenn welche in Not sind? Sei es durch Krankheit, Einsamkeit oder auch durch finanzielle Nöte, informieren wir uns darüber? Oder warten wir, wie vorhin erwähnt, bis es die anderen machen? Wir müssen es immer wieder vor den Herrn bringen im Gebet und dann auch dementsprechend reagieren. Oder beschäftigen wir uns nur mit unserer Privatfamilie oder mit uns selber und wollen uns gar keine Zeit für die Familie Gottes nehmen? Das müssen wir uns immer wieder fragen, jeder Einzelne, auch ich. Oder aber auch, wie geht es unseren verfolgten Geschwistern? Finde ich immer wieder schön, wenn der Sepp dann auch für die Geschwister in Nordkorea betet. Wie geht es ihnen in nah und fern, die es vielleicht nicht so schön haben wie wir? Beten wir regelmäßig für sie? Lassen wir ihnen auch anderweitig Hilfe zukommen? Oder sind wir in unserem Wohlstand schon so gefangen, dass wir es gar nicht sehen bzw. sehen wollen? Wir sind so gesegnet, dass wir hier in Freiheit, im Wohlstand leben dürfen. Welch eine Gnade! Wir haben materiell alles. Wenn man zurzeit zum Beispiel in die Ukraine schaut, ganz aktuell, was da gerade los ist, das kann ganz, ganz schnell gehen. Auch dort leben Geschwister von uns, die gerade im Bedrängnis sind. Beten wir für sie. Sind wir uns dessen bewusst und beten auch für unsere Regierung, die uns dies ermöglicht, auch wenn wir mit deren Entscheidungen nicht immer einverstanden sind. Gott hat sie eingesetzt und es nicht von Bedingungen abhängig gemacht, ob wir ihnen gehorchen sollen oder nicht. Das hat der Andi mal so treffend formuliert. Diese Fragen müssen wir uns immer wieder stellen und Gott dankbar dafür sein, dass wir hier in diesem Überfluss leben dürfen. Es ist eine Gnade und sonst nichts. Sind wir dankbar dafür oder murren wir nur noch über vieles, was uns nicht passt? Geistlich sieht es in unserem Land leider finster aus, wenn es darum ginge, festzustellen, wie viele Menschen in Deutschland dem Herrn Jesus als ihren Retter nachfolgen, würden wir wahrscheinlich nicht mal die 5%-Klausel erreichen. Eigentlich ein düsteres Bild. In anderen Ländern finden Aufbrüche statt und hier stagnieren wir oder es wird weniger. In Vers 27 lesen wir dann weiter. Barnabas nahm ihn auf. Barnabas nahm ihn also zu sich auf und kümmerte sich um ihn und führte ihn zu den Aposteln, um ihnen zu berichten, wie Saulus unterwegs nach Damaskus den Herrn gesehen hatte, der mit ihm sprach und ihm Anweisungen gegeben hatte, wie wir anfangs gehört haben. Wer war dieser Barnabas? Den haben wir doch in der Apostelgeschichte schon mal irgendwo gehört. Kann sich da jemand erinnern, wo das war? Ich sag's euch. Das muss ich selber erst suchen. Das war in der Apostelgeschichte 4, Vers 36, wo es heißt, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes. Herrlich, Sohn des Trostes. Ein Levit aus Zypern, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Er hat das seinerzeit schon bewiesen, was er für Charakterzüge hat, was er für eine Gesinnung hat. Als die Christen in Jerusalem dies gemerkt haben, ging Paulus bei ihnen ein und aus, als einer von ihnen. Der gehörte dazu. Einer, der das Evangelium, das wahre Evangelium predigt, von Jesus, dem Retter. Ganz besonders kümmerte er sich um die griechischen Juden, die er am besten von allen kannte, da er selber ja einer von ihnen war. Und schon wieder schmiedeten diese auch in Jerusalem einen Plan, wie sie sich seiner entledigen könnten, wie sie ihn umbringen könnten. Er war schon wieder in Gefahr. Er war erst kurz dort, aber schon wieder nicht sicher. Er wusste schon wieder um Leib und Leben bangen. Ganze 15 Tage konnte er dort bleiben. Dann war es wieder genauso wie in Damaskus. Als seine Brüder dies erfuhren, halfen sie ihm, die Stadt zu verlassen. Sie haben ihn nicht einfach gehen lassen nach dem Motto, na geh mal, wird schon gut gehen. Nein, sie haben auf ihn aufgepasst, wie wir es vorhin gehört haben. Sie haben ihn nicht einfach gehen lassen. Sie haben ihn eskortiert. Sie wollten sicher gehen, dass er auch sicher in Caesarea und dann in Tarsus ankommt. Was sagt uns das? Nein, sie wollten sicher sein, dass er dort gesund ankommt und dass er dann wieder nach Tarsus kam und sich von all dem Erlebten zu erholen und auch dort wahrscheinlich wieder nach kurzer Zeit mit dem Predigtdienst beginnen zu können. So hatten die Gemeinden in Judäa, in Samarien, in Galiläa sowohl Frieden, um sich ausbreiten zu können, als auch, was wichtiger ist, Frieden mit Gott. Und lebten voller Zuversicht und Gottesfurcht und mehrten sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes und konnten so das Evangelium weiter verkünden, wo mehr und mehr Gläubige dazukamen. Paulus hatte also in der kurzen Zeit seines Wirkens dazu beigetragen, dass sich immer mehr Juden zum Herrn bekehrten. Der Herr hat ihn zu dieser Rolle berufen, die er dann mit dem gleichen Eifer ausführte, als vor seiner Bekehrung, wo er die Christen verfolgte. Jesus wusste genau, wen er sich da ausgesucht hat. Er wusste es ganz genau. Vielleicht ist es für uns schwer nachvollziehbar, warum er sich jemanden sucht, der früher Menschen umgebracht hat. Ist vielleicht für unser Verständnis ein wenig schwierig nachzuvollziehen. Aber Jesus hat ihn sich ausgesucht. Und Jesus ist uns keine Rechenschaft schuldig, egal um was es geht. Er ist souverän und hat dies so entschieden. Wir dürfen dem Herrn auch sehr dankbar sein, dass er Paulus zu seinem Werkzeug für uns gemacht hat und uns so viele Briefe hinterlassen hat. Jesus hat uns durch Paulus so viel mitgeteilt von ihm. Wir kommen zum Schluss. Ich möchte zusammenfassen. Saulus war ein fanatischer Verfolger der Leute des neuen Weges, der Christen. Er hasste sie, da sie so gar nicht seiner bisherigen religiösen Vorstellung entsprachen. Er hasste sie. Auf dem Weg nach Damaskus greift Jesus ein und stoppt ihn jäh, Vollbremsung sozusagen. Da erfolgt dann die wundersame Bekehrung. Er ist fast blind und handlungsunfähig und wird nach Damaskus geführt. Dort erscheint Jesus dem Hananias und gibt ihm einen Auftrag für Paulus. Er legt ihm die Hände auf und sogleich wird er sehend und vom Heiligen Geist erfüllt. Es ging alles sehr, sehr schnell. Paulus, frisch bekehrt, predigte in den Synagogen, jedoch nicht das, was er vorher gepredigt hat, sondern von Jesus als Erlöser und Retter. Bald darauf muss er fliehen. Er flieht nach Jerusalem. Dort erfährt er zuerst Ablehnung, dann kommt Barnabas und hilft ihm. Binnen kurzer Zeit etabliert er sich dort. Bald stellt man ihm auch dort nach. Und dann muss er fliehen und die Brüder geleiten ihn nach Caesarea. Sie helfen ihm bei der, ich würde jetzt nicht sagen Flucht, aber aus der Stadt heraus, damit ihm nichts passiert. Dann geht er wieder nach Tarsus. In den Gemeinden kehrt dann Ruhe ein und sie konnten in Frieden wachsen und mehrten sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. So fanden auch mehr und mehr Menschen Frieden mit Gott, weil sie sich dem einzig wahren Weg anschlossen. Dem einzig wahren Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Man kann also anhand des Beispiels von Saulus klar erkennen, dass es für Jesus keine hoffnungslosen Fälle gibt. Es gibt für ihn keine hoffnungslosen Fälle. Auch wenn es manchmal für uns unvorstellbar ist, dass jemand, der so fern von Jesus ist, sich bekehrt. Jesus kann auch das bewerkstelligen. Bei Gott, bei Jesus, ist Jesus nichts unmöglich. Er hat sein Blut für alle Menschen vergossen zur Vergebung der Sünden. Amen.